Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Glorreiche Zeiten von Raoul Popa. Martin Grenz schrieb nie über die Liebe. Versucht hatte er es aber, oft genug. Und das war nicht so einfach zu verkraften, bedenkt man, wie gut Grenz eigentlich schrieb. Er war ein talentierter junger Autor, früh publiziert und beim Debüt gefeiert. Er hatte keine Feinde im Gewerbe und das Schreiben war seine Leidenschaft. Doch über die Liebe, darüber schrieb er nie. Grenz schrieb viel über das Leben. Er hatte mit dem Ruhrpott angefangen, zunächst über das Arbeiterleben dort. Dann kamen Aussteiger hinzu, Obdachlose, arme Trinker und später Junkies und Prostitution. Gesegnet mit der Gabe schrieb Martin wie kein anderer. Mit Würde zeichnete er die Schicksale, über die er sprach. Menschlich zeigte er das Antlitz eines jeden Gequälten. Man blickte anders auf die Welt, wenn man Grenz Bücher las. Bei allem Ehrgeiz, die Liebe ließ sich aber nicht einfangen. In seinen Büchern hatte er oft Männer und Frauen kopulieren lassen. Diese machten zwar Liebe, aber das war nie genug. Sie liebten sich einfach nicht, die Charaktere. Sie machten nur Geräusche, schnauften, schrien, bewegten ihre Leiber. Grenz legte viel von seinem Ich in diese Arbeit. Aber auch dann war diese Liebe anders, wie karikiert, ganz anders, als die echte Liebe sich anfühlen musste. Sein Schreibtisch erinnert an eine Müllhalde. Viel wertloses Zeug liegt neben der Schreibmaschine, Bücher und Flaschen durcheinander. Der Raum, in dem er sitzt, ist winzig. Der Rauch darin immer kalt und beißend. Aber Grenz mag die kleine Küche. Er mag es, sich ein Ei zu braten, wenn er tief in der Nacht über die Arbeiter schreibt. Nur tagsüber ist es schwerer in der Küche. Da ist Nico wach und Nico rennt gerne herum. Und neben ihm am Herd, da steht seine Frau. Grenz sitzt und auf seinen Schenkeln liegt ein Buch ausgebreitet. Er liest und hört die Frau, noch bevor sie die Küche erreicht. Die Frau ist schüchtern, ihr Blick ist weichend und ohne zu grüßen dreht sie den Gasherd auf. Grenz richtet sich halb auf, holt Luft, er stößt sie grimmig aus. In letzter Zeit war es immer so. Ein Tier ist Grenz geworden, wie sein Vater. Und aus seiner Frau wurde ein Ungeheuer. Ein Ungeheuer wie Martin selbst.
»Nico«, ruft die Frau, »komm mal was essen!«
Nico gehorcht, steckt den Wuschelkopf durch die Tür. Grenz Gesicht strahlt und Nico, schelmisch wie er ist, schielt nach den Süßigkeiten auf dem Regal. Grenz legt das Buch beiseite, steht auf und greift nach den Keksen, hält einen davon dem Jungen vors Gesicht.
»Warst brav?«
»Ja«,
sagt Nico.
»Er hat noch nichts gegessen«, sagt die Frau.
Grenz schweigt. Dann sagt er, »soll ich dir was vorlesen?«
»Was denn?«,
fragt Nico. »Etwas Besonderes. Über die Liebe.« Nico verzieht das Gesicht.
»Er hat noch nichts gegessen«, sagt die Frau. »Lass ihn erst mal etwas essen.«
Grenz setzt sich und nimmt Nico auf den Schoß. Er greift nach hinten, streift einen Aschenbecher, verschüttet Kaffee und zieht dann das schwere Buch zu sich. Er schlägt es auf, liest, und Nico knabbert vor sich hin.
»Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete«, liest Grenz, »und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.«
»Was ist eine Schelle, Papa?«,
fragt Nico.
Die Frau wird unruhig, möchte etwas sagen, blickt Grenz immer wieder ins Gesicht.
»Eine Glocke, mein Kleiner«, sagt Grenz und er liest weiter. »Und wenn ich prophetisch reden könnte und...«
»Was ist prophetisch?« sagt Nico.
»Die Zukunft wissen«, sagt Grenz.
»Kannst du das?«
»Nein, aber wenn ich es könnte...«
Er liest weiter.
»Und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte...«
»Cool«, sagt Nico.
»Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.«
»Nichts?« fragt Nico.
Grenz schüttelt den Kopf.
»Gar nichts.«
»Nico, lass deinen Vater in Ruhe arbeiten«, sagt die Frau.
Sie zieht Nico zu sich und der Junge spürt die Spannung. Seine Augen werden glasig. Er verlässt mit der Mutter die Küche. Die Frau trägt Besteck, Teller, Salzstreuer und zwei Töpfe. Sie schließen sich im Wohnzimmer ein. Dort nehmen sie ihr Mahl zu sich. Grenz blickt unschlüssig, blickt nach unten. Dann schleudert er das Buch gegen die Spüle. Glas zerspringt, Edelstahl klimpert. Im Wohnzimmer wird es ruhig. Und in diese Ruhe brüllt Grenz wie ein Stier. Er war immer ehrlich zu sich und seinen Lesern. Er wusste genau, woher die Wut kam, weshalb er trank. Und auch, dass er die Frau schlug, war kein Rätsel. Es lag zurück in seiner Kindheit, als er bei seinem Vater lebte, in einem bayerischen Dorf in Franken. Da wuchs Martin Grenz auf, ohne Mutter, ohne Geschwister, nur er und der Vater. Der Vater war Metzger, meist ohne Arbeit. Dafür schlug er den Jungen regelmäßig. Er schlug ihn und mehrmals hätte er Martin beinahe umgebracht. Einmal im Bad, da wollte er ihn ertränken. Einmal im Hof, da schlug er mit dem Besen auf ihn ein. Und einmal wollte er Martin vergasen. Er hielt den Kopf des Jungen in den Backofen und drehte den Gashahn auf. Warum er das tat, das wusste niemand. Am allerwenigsten er selbst, der Vater. Doch keiner wollte da eingreifen. Die Alten nannten diese Erziehung Tradition. Damit entschuldigte sich immer der Alte. Dann weinte er, und er erzählte, wie man mit ihm früher umgegangen war. Martin Grenz war ein bleiches Kind, ein Schwächling. Die Augen groß, die Kleidung immer zu weit. Mit 10 Jahren begann er zu trinken. Zunächst verstohlen, doch dann jeden Tag. Mit 14 nahm er Reißaus, floh in die Großstadt. Lebte mal hier, lebte mal dort. Er arbeitete im Tagebau, ging abends zur Schule. Er begann zu träumen. Mit nicht mal 20 schrieb er einen Roman. Dann kam die Frau und mit ihr 2 neue Bücher. Sie zogen in einer neuen Wohnung ein. Dann kam Nico und noch ein Buch. Und mit Nico und den vielen Büchern, da war die Wohnung dann zu klein.
»Sie hat dich verlassen?« fragt Dieter.
»Ja«, sagt Grenz, »ich hätte sie sonst umgebracht.«
Dieter ist alt, viel älter als Martin. Er sitzt im Unterhemd und raucht. Seine Bewegungen sind langsam, die Arme knochig. Er zittert ein wenig und sein Blick ist trüb.
»Darauf trinken wir eins«, sagt Dieter.
»Lieber nicht«, sagt Grenz.
»Wieso?«, fragt Dieter. »Hörst du jetzt etwa mit dem Trinken auf?«
»Ich sollte Nico von der Schule abholen.«
»Er ist nicht bei seiner Mutter?«
»Nein, sie sagt, sie liebt mich noch. Der Junge tut mir gut«, sagt sie. »Er würde mich davon abhalten, mich umzubringen.« Sie ging also weg und der Junge ist noch da.
Dieter bewegt sich, wie in Zeitlupe. Er greift nach einer Dose Bier und trinkt.
Die Langsamkeit ist wie ein Orden, zeichnet den Tüchtigen für einen langen Dienst aus. Er setzt die Dose ab, hat aber nicht viel getrunken, nur die Lippen etwas befeuchtet. Er verschluckt sich, hustet, ringt nach Luft. Martin reicht ihm ein Taschentuch und darin spuckt Dieter den Auswurf aus.
»Wir holen dich später ab«, sagt Martin.
Die Nächte sind immer unerträglich, besonders kurz vorm Einschlafen. Da beginnt das Karussell sich zu drehen, darin die vielen, vielen Wörter, die gleitenden Gesichter, das Gelesene und Geschriebene, die Entropie des Alltags. Verzweiflung. In der Küche ist noch etwas Korn in der Flasche. Liebe ist Arbeit. Das hatte Grenz jemanden sagen hören. Man sagt auch sonst vieles, zeigt gerne mit dem Finger. Was Arbeit ist, das wissen die meisten. Es ist das Unangenehme, die Mühe. Arbeiten muss der Mensch, ein ganzes Leben. Er kann die Arbeit mögen oder gerade mal so ertragen. Doch kaum einer würde sich für die Arbeit entscheiden, wenn er die Wahl hätte. Kaum einer schuftet gerne. Erst recht nicht für die Liebe, was das auch immer ist. Mit Diazepam und 2-3 Schlucken Klarem hört das Karussell auf, sich zu drehen. Grenz wandert in der Dunkelheit, die Fingerspitzen an den Wänden. Manchmal stößt er etwas um und der Junge wird dann wach. Zu dritt schlendern sie die Straße entlang. Nahe der Mauer geht Dieter. Langsam und bedacht nicht zu fallen. In der Mitte Nico, ständig plappernd. Und dann kommt Martin mit Nikos Schulranzen in der Hand. Die Tür zur Mission steht weit offen. Nico rennt vor, besetzt den Lieblingstisch am Fenster. Nach ihm kommt Dieter, langsam und behäbig. Und Martin holt für alle drei das Essen. Es gibt Gulasch mit Kartoffeln und Dieter bittet um eine saure Gurke. Daran saugt er, die Augen glasig. Er isst ganz wenig, wie ein Vogel. Dieter kennt Martin schon lange, seit damals, als er in die Großstadt kam. Er war es auch, der Martin zum Schreiben brachte. Gemeinsam hatten sie viel getrunken, dabei viel über die Welt geredet. Zu sehr gefiel Dieter, was Martin immer sagte, und wie im Spaß, da bat er ihn, das aufzuschreiben. Dieter war Bäcker, kaum gebildet. Er war aber ein Mensch wie andere Menschen auch. Und wer als Mensch in Berührung mit der Gabe kommt, der wird erhoben und geadelt, trotz Unkenntnis und Unverstand. In der Mission gibt's immer Kinder, deswegen fühlt sich Nico hier wohl. Mit ihnen zieht er um die Tische, wirft draußen Steine, beschimpft Passanten. Und immer wieder blickt er nach seinem Vater. Er findet seine Augen und beide lachen.
»Ist Opa Dieter wirklich mein Opa?«, fragt Nico.
Grenz schweigt. Er legt dem Jungen die Hand auf den Scheitel, streichelt ihm sanft Haar und Gesicht.
»Ja«, sagt Grenz, »das ist er.«
»Dann ist er dein Vater? Mama sagt, dein Vater ist ein Ungeheuer.«
Martin schweigt. Der Junge schließt die Augen, bewegt sich unter die Decke. Winzig ist der Junge, ein kleines Bündel Leben. Sein Körper duftet, sauer und milchig. Es ist ein Duft, der Grenz wie Efeu in den Nüstern wächst. Es ist das Schönste in seinem Leben, der Kopf des Jungen auf seiner Schulter. Er ballt die Faust und drückt. Und drückt. Die Nacht ist wie ein schwerer Schatten. Sie presst und engt Martins Brust ein. Er raucht ganz viel, die Hände abwechselnd am Steuer. Die Autobahn ist leer. Er fährt langsam. Er denkt ununterbrochen nach. Bewegt sich wie im Traum. Grenz ist auf dem Weg nach Franken. Zu seinem Vater will er. Einfach so. Er bat eine Bekannte, auf Nico aufzupassen, stieg in sein Auto und fuhr um 3 Uhr morgens los. Er weiß nicht, was das alles soll, ob er den Alten umbringt oder nicht. Es zieht ihn einfach nur nach Bayern, wie ein Stein, den es auf den Grund des Meeres zieht. In letzter Zeit, da ist vieles anders. Zu seinem Erstaunen hat er mit dem Trinken aufgehört. Er kocht auch viel, viel für den Jungen. Er isst jetzt regelmäßig und legt auch ein wenig zu. Er schreibt aber weiter, nur jetzt tagsüber. Und Saufkumpan geht er immer aus dem Weg. Er kommt in seiner Heimat an. Die Sonne blinzelt. Er findet das Pflegeheim. Das liegt abseits am Ortsrand. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur sauberer ist es als früher, wenn auch nur auf den ersten Blick. Er erkundigt sich nach seinem Vater. Die Pflegerin wird ernst, redet lange mit ihm. Sie gehen dann gemeinsam, nehmen die Treppe. In einem kargen Zimmer liegt der Vater kalt. Er starrt.
»Gestern Abend ist er von uns gegangen«, sagt die Pflegerin.
»Wie alt ist Nico jetzt?«, fragt Martins Vater. »Nico ist 12«, sagt Martin, 6. Klasse. »Du solltest ihm mehr Fleisch zu essen geben, viel Sülze auch, das braucht er für sein Wachstum.« »Ich weiß«, sagt Grenz, »nur denkt er, er sei jetzt Vegetarier. Die anderen Kinder haben ihn darauf gebracht.« »Ach«, sagt der Alte, »das ist alles Blödsinn. Dir hat's auch nicht geschadet. Zieh dich doch mal an.« »Sicher«, sagt Grenz, »aber du kennst das. Andere Menschen, andere Zeiten.«
»Blödsinn«, sagt der Alte, »das ist Weibergeschwätz.«
Auch Dieter ist gestorben. Ganz sanft ist er gegangen, wie er gelebt hat, wie eine Handvoll dünner Schnee. An sein Grab kommt immer nur Martin, Nico nur manchmal, wenn der Junge mal Zeit hat. Und kaum war Dieter weg, da trifft Martin wieder den Vater. Der Vater kommt ihn jetzt im Traum besuchen. Regelmäßig, fast jede Nacht. Im Traum treffen sich Vater und Sohn wieder, und ganz neue Menschen sind sie, kaum wiederzuerkennen. Dass Martin jetzt so träumt, das ist kein Zufall. Durch den Traum sucht das Geheimnisvolle immer den Menschen auf. Martin weiß, es ist das Göttliche, das mit ihm dabei spricht. Was sich im Traum offenbart, trägt viele Namen. Für jeden Menschen ein Begriff. Und doch ist es immer nur das eine. Das eine, das auch außerhalb des Traumes wirkt. An Martins Leben nimmt der Vater jetzt Anteil. Er fragt nach Nico, zeigt sich um ihn besorgt. Über die Vergangenheit brauchen sie nicht zu reden. So ist das Leben. Nur die Zukunft zählt. Dabei entdeckt Grenz ganz neue Perspektiven. Wer sein Vater war, worin er gut war. Und diese Seiten drängen sich ihm ins Bewusstsein, vertreiben den Groll, den Martin immer mit sich trug.
»Wozu hast du die Gabe?«, fragt der Alte.
»Wozu? Das habe ich mich oft selber gefragt.«
»Und bist du mittlerweile klüger?«
»Ich weiß nicht. Um das herauszufinden, brauche ich Zeit.«
»Ach«, sagt der Alte, »alles Blödsinn. Was sagt ihr dazu?«
»Da hat dein Vater recht«, sagt Grenzfrau.
Dieter sagt nicht viel. Er lässt wie immer nur andere reden. Er hat seinen Teil schon vor langer Zeit gesagt. Das Telefon klingelt. Es ist Nico. Er ist mit der Freundin an der Côte d'Azur. Er ruft den Vater an, um sich bei ihm zu melden. Doch Martin weiß, der Schelm braucht nur Geld. Er fragt nicht nach, wofür. Er gibt es ihm einfach. Und in diesem Geben liegt ganz viel. Viel Liebe und Arbeit des Herzens. Derart zu arbeiten ist keine Mühe. Es ist einfach eine Freude. Und ohne diese Freude
wäre Martin vielleicht nicht mehr hier. Nico geht's gut, er will studieren. Im Wintersemester fängt er mit Medizin an. Er ist stolz auf seinen Vater, auf dessen Gabe. Er sagt's nur nicht oft, wie Männer nun mal sind. Martin Grenz legt auf, schmunzelt. Die Küche ist klein, doch aufgeräumt bietet sie viel Platz. Für Nikos Mutter und Martins Vater, für Dieter und andere Menschen dieser Art. Mit ihnen redet Martin gerne, besonders wenn er schreibt. Er hat sie jetzt immer um sich, die Guten. Sie sind immer da, nicht nur im Traum. Sie tun ihm gut, denn Grenz ist nicht mehr wütend. Er erfährt viel von ihnen, wird weiser. Erfährt, dass er nie in seinem Leben auch nur einen Augenblick alleine war. Er geht zurück zur Schreibmaschine. Wie ein Klavierspieler berührt er die Tasten. Die Töne sind gleichmäßig und abgehackt. Doch hinter den Tönen steckt noch mehr. Musik ist das, was Grenz jetzt macht. Und wie von alleine fließt endlich die Liebe, fließt warm und träge auf das eingespannte Blatt. Das Meer ist wütend wie lebendig. Es zuckt die Haut der See, die Wellen brechen schaumig und nervös. Auch ihr Inneres ist in Bewegung. Ströme und Strudel wirbeln den Sand auf. Das Meer ist unheimlich und unbegreiflich. Es wächst und stirbt zugleich an einem Tag. Davon will Nico aber nichts wissen. Er hat nur Augen für Simone. Simone ist halb so groß wie er, ein zartes Wesen. Die Augen dunkel, verspielt wie eine Sommernacht im Wald. Nico ist riesig, ein blonder Hühne. Er muss sich tief zu ihr hinabbeugen, um zu hören.
Je t'aime.
Nico ist ein Schelm, er lacht nur. Er lacht und streicht ihr über das Gesicht. Es fühlt sich gut an, Simone zu lieben. So gut, dass er nichts mehr übrig hat für Medizin. Er sieht es auch als erster, ganz weit draußen. Ein Kind, es klammert sich an einen aufgepumpten Ring. Die See ist wütend, zerrt an seinen Kräften und weit und breit ist niemand, der ihm hilft. Selbstlos hat Martin seinen Sohn erzogen. Nico ist jetzt ein Mann, denkt anders über die Gefahr nach. Er entledigt sich der Kleidung, springt beherzt ins Wasser. Er kommt aber nicht weit, da ist ein Felsen. Die See greift Nico, schleudert ihn dagegen und zieht ihn tief zu sich hinab. Am Ufer, da ist Simone, mit Augen wie ein dunkler, abgebrannter Wald. Verkohlt ist auf ihren Lippen das Je t'aime. Und in ihrem Leib, da wächst ein Kind. An Nikos Grab versammeln sich immer alle. Simone ist jetzt bei Martin eingezogen. Nicholas heißt das Enkelkind. Martins Wohnung bietet Platz für die beiden. Nur ein paar Bücher mussten weg. Er sitzt wie immer in der Küche und ein Hund ist jetzt auch dabei. Der Hund heißt Dieter, wie der alte Säufer. Er hat Eigenheiten, einen trüben Blick, ist adoptiert. Er spielt aber ganz viel mit Nicholas und bleibt dem Namensgeber treu, frisst wenig und ist meistens still.
»Er kommt ganz nach dir«, sagt Nico. »Ich weiß, das habe ich auch bemerkt. Was willst du mit ihm machen?« »Ihm beibringen zu lieben, was denn sonst?«
»Das ist richtig«, sagt Martins Vater.
Und alle nicken zustimmend dazu. Es stimmt nicht ganz, was Nico sagt. Nicholas ist schelmisch wie der Vater. Er lacht viel und treibt gern seine Späße. Doch andererseits ist er auch traurig, die Augen groß, der Blick dann fragend. Daran hat Martin auch die Gabe erkannt. Zu Nicholas spricht Martin anders, weiser und immer auf Nachsicht bedacht. Er erzählt ihm gleich von der Liebe. Die Liebe, die erst den Mensch zu einem Menschen macht. Er ist sich auch nicht zu schade, sogar von Gott dabei zu sprechen. Das Kind ist wissbegierig, lernt schnell und viel. Grenz erzählt ihm die Summe seines Lebens. Nie festzuhalten, immer zu geben. Das Wenige, das einem viel Glück bringen kann. Und manchmal, da hieft er Nikolas auf den Schoß. Simone steht an der Tür, wie früher seine Frau. Grenz nimmt dann das schwere Buch und liest. Das Kind blickt mit großen Augen auf den Großvater. Und wie von selbst lernt auch er dabei, die anderen, die Unsichtbaren, zu sehen.
»Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind«, liest Martin, »und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.«
Nikolas staunt. Ein zweifelndes Lächeln streift das kindliche Gesicht. Grenz liest weiter.
»Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.«
Das war »Glorreiche Zeiten« von Raul Popa.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.